Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Da schreibt eine junge afghanische Autorin in einem Brief von ihren Träumen. Das ganze Land zu bereisen und einmal in den silbernen High Heels laufen zu können, die im Schrank stehen. Unerfüllbare Träume, denn sie sitzt in einem Rollstuhl, wird also nie laufen können und sie lebt in Kabul. Darf ohne Begleitung nicht auf die Straße. Der Brief, in dem Maria Majoube davon erzählt, entstand im Rahmen eines Briefwechsels zwischen drei afghanischen und drei deutschsprachigen Autorinnen, der bereits vor der Machtübernahme durch die Taliban begann. Diesen Briefwechsel hat das Projekt Weiterschreiben jetzt in Zusammenarbeit mit der Londoner Initiative Untold Write Afghanistan ermöglicht. Weiterschreiben jetzt ist ein Literaturportal, auf dem seit Mitte Januar sukzessive die Briefe sowie seit Februar auch Erzählungen der afghanischen Autorinnen veröffentlicht werden. Dieses Projekt wollen wir Ihnen vorstellen und zu Gast ist dazu bei mir im Studio dessen künstlerische Leiterin, die Autorin Annika Reich und eine der Briefpartnerinnen auf deutscher Seite, die in Berlin lebende Autorin Marica Bodrožič, deren neues Buch Die Arbeit der Vögel, Seelenstenogramme, im März erschienen ist. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Dorothea Westphal. Frau Reich, was hat Sie an diesem Briefauszug, aus dem ich gerade etwas zitiert habe, besonders berührt?
Ja, diese Maria Majoube ist eine ganz außergewöhnliche junge Frau, weil ich glaube, die Charaktereigenschaft, die am meisten hervorsticht, ist ihr Übermut. Und das ist natürlich etwas, was in der Situation, die Sie auch gerade geschildert haben, doch sehr ungewöhnlich ist. Sie verspricht sich mehrfach in den Briefen, niemals zu weinen, nicht über ihre Krankheit, nicht über ihr Land. Sie geht ganz unglaublich mit ihren Ängsten um und auch mit den Steinen, die ihr das Leben so in den Weg gelegt hat. Und sie schreibt an einer Stelle, ich will mir selbst übrig bleiben. Und das ist schon etwas, was mich auch sehr, sehr bewegt hat an diesem ganzen Austausch, dass wir es da mit afghanischen Autorinnen zu tun haben, die in der schwierigsten Situation, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, stecken und solche Sätze schreiben.
Das Literaturportal Weiterschreiben jetzt widmet sich seit 5 Jahren Autorinnen und Autoren aus Kriegs- und Krisengebieten und möchte ihnen eine Möglichkeit bieten, buchstäblich weiterschreiben zu können. Wie kam es denn zu diesem Projekt mit den afghanischen Autorinnen?
Ja, die KfW-Stiftung, das ist eine Stiftung des Bundes, arbeitet schon seit längerem mit dieser englischen Initiative Untold Afghanistan zusammen und die machen seit Jahren in Afghanistan mit weiblichen Autorinnen Literaturwettbewerbe und Workshops und können da auf ein gewachsenes, sehr nachhaltig funktionierendes Netzwerk von afghanischen Autorinnen zurückgreifen. Und Lucy Hanna, die das dort leitet, hat auch zu allen Autorinnen, und es sind über 100, weiterhin Kontakt. Sie hat mir gerade gestern erzählt, dass 80% dieser Autorinnen inzwischen in die ganze Welt verstreut leben,
weil
sie
alle
geflohen sind. Ja.
Wie haben Sie denn diese drei für Ihren Briefwechsel, den Sie jetzt begonnen haben, ausfindig gemacht?
Da haben wir eine Ausschreibung in Afghanistan gemacht, an den Kulturzentren, in den Literaturhäusern, die noch funktionieren, vor der Machtübernahme der Taliban. Und dann gab es eine Jury-Sitzung und es waren die drei Besten. Wir wollten unbedingt auch eine Autorin dabei haben, die in Paschtu schreibt und zwei in dem afghanischen Persisch.
Drei Tandems wurden gebildet. Sie, Frau Bodrožič, sind eine der drei Briefpartnerinnen auf deutschsprachiger Seite neben Daniela Dröscher und der Schweizer Autorin Ilma Rakuse. Was hat Sie denn bewogen, da mitzumachen?
Da war irgendetwas an diesen ganzen Geschichten, die ich ja auch erzählt bekommen habe, das mich tief berührt hat, nämlich einerseits der Aufbruch in die Freiheit und zugleich eine Begrenzung in diesem Aufbruch. Und diese Schnittstellen in der menschlichen Seele, die bewegen mich auch in meinem eigenen Schreiben. Es sind eigentlich auch meine Lebensfragen. Wie bricht man auf, wenn eine so starke Begrenzung da ist? Da wollte ich doch auch gerne etwas mehr hören und auch mitmachen, in diesen Austausch gehen.
Was hat Sie denn an der Briefform gereizt? Das ist ja eigentlich eine altmodische Form des Austausches, aber was zeichnet Sie vielleicht gerade in einer solchen Situation aus?
Es ist eigentlich auch eine sehr starke Textform, ja, jemanden zu schreiben, den man nicht kennt. Da ist auch immer Imagination dabei, natürlich auch die eigene innere Verfasstheit, aber auch die Vorstellung vom anderen und die Fragen, die damit einhergehen. Und ich wollte schauen, welche Fragen da in mir auftauchen oder was kommt von der anderen Person. Frauen. Und es ist doch sehr erstaunlich, dass über diese digitalen Kanäle, weil wir ja auch ein erstes Gespräch, ich glaube, über FaceTime oder Skype geführt haben, doch sehr viel von dieser Menschlichkeit auch transportiert werden kann, weil die Grenze das so sichtbar macht, diese Schnittstelle, die bringt uns so stark zusammen, selbst in digitalen Räumen. Und das Schreiben eines Briefes ist für mich eine, ja, das Schreiben eines Textes auch ins Ungewisse hinein, gerade weil Briefe heutzutage ja gar nicht mehr getauscht werden.
Frau Reich, wie haben Sie denn die Autorinnen zusammengebracht? Also Frau Bodrožič hat gerade schon von digitalen Räumen gesprochen, in denen man sich dann ausgetauscht hat. Aber wie kamen die erstmal zusammen, diese drei Paare?
Bei Maritza war das so, dass ich ihr von den drei Autorinnen erzählt habe und sie dann besonderes Interesse für Batul hatte, weil Batul eine Psychologieprofessorin in Kabul war. Jetzt ist sie ja von dort geflohen, aber sie war eine Psychologieprofessorin und ich glaube, das war so auch ein erster Anknüpfungspunkt. Aber ich glaube, die Verbindung ist dann doch nochmal sehr feinstofflicher, sehr viel spiritueller von Anfang an. Und ich glaube, was mich besonders berührt hat, war, dass Maritza schreibt es auch in einem Brief, dass sie Batul in ihrer Freiheit denken möchte und auch in ihrer Freiheit und in ihrem Reichtum und in ihrem Mut angesprochen hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass diese Verbindung in dieser Art und Weise stark wachsen konnte, dass diese Autorinnen eben erlebt haben, dass jemand wie Maritza oder auch Daniela Dröscher, Ilmara Kusa, sie als Autorinnen wahrgenommen haben, als Menschen und nicht in erster Linie als Opfer der Taliban.
Batul, das ist ein Pseudonym. Es ist so, dass alle drei unter Pseudonym schreiben, richtig?
Ja, genau.
Eine der Autorinnen ist noch in Afghanistan, die anderen sind geflohen inzwischen. Batul, Sie haben sie schon erwähnt, ist 36 Jahre alt, Schriftstellerin und Psychologin. Was, Frau Bodrožič, wussten Sie noch über sie?
Eigentlich nicht viel mehr, außer dass sie sich viel bewegt. Ich glaube, sie war gerade in Teheran, als wir einmal miteinander sprachen und sie saß im Taxi. Und das hat mich irgendwie sehr berührt, weil dieses Unterwegssein auf eine ganz andere Art und Weise ist auch Teil und Struktur meines Lebens. Dieses sich bewegen zwischen den versehrten menschlichen Landschaften, den möglichen und den stattgefundenen Kriegen. Und diese Frau, die da so im Taxi saß und über FaceTime mit uns sprach, das war schon auch irgendwie sehr, es hatte so etwas futuristisches. Und zugleich dachte ich damals, das ist unsere Gegenwart. Dann hat mich noch sehr bewegt, dass das Gleichgewicht der Welt sich ja im Moment stark verändert und in vielfacher Hinsicht. Und mir ging damals, als ich gefragt wurde, ob ich mitmachen möchte, durch den Kopf, dass genau diese Menschen in dieser Ausgesetztheit und ganz besonders auch die Frauen anders an diesem Gleichgewicht arbeiten, dass sie so viel Kraft und Mut in ihre Sprache bringen müssen, dass dieser Weg von innen nach außen und von außen nach innen noch einmal herausfordernder ist und dass er so viel bündelt, auch noch durch die Pandemie verstärkt, was wir alle spüren, aber was da so verankert war in so einem einzelnen menschlichen Körper und Geist und mit einem konkreten Namen versehen. Und wir sehen das jetzt, was da passiert ist nach der Machtübernahme. Und ich denke auch immer seit diesem Briefwechsel, das sind die neuen Menschen, das ist die neue Zeit, diese Art von Bewegung. Und wir können unglaublich viel von ihnen lernen.
Wie ging das eigentlich für euch mit der Kommunikation?
Also anfangs hatten wir wirklich auf dem Handy mit den Autorinnen zu tun über FaceTime. Also da sah man sich so in Briefmarkengröße. Aber wie Maritza gerade schon sagte, da ist schon sehr viel transportiert worden in diesem ersten Sehen. Und ab dann gab es sehr viel informelle Informationen. Anfangs mussten wir auch verschlüsseln, die Kanäle wechseln. Dann irgendwann haben uns die Autorinnen eben grünes Licht gegeben, dass wir weiter E-Mails schreiben dürfen, dass es sie nicht gefährdet. Und dann haben wir per E-Mail so eine Art Standleitung gehabt. Also gerade Maritza und ich haben in den Tagen und Wochen nach der Machtergreifung wirklich relativ atemlos darauf gewartet, wieder neue Nachrichten von Batul zu bekommen, die ja zuerst in den Iran geflohen ist, gleich 3 Tage nach der Machtergreifung, weil sie eben sich für die queere Gesellschaft, Community in Kabul eingesetzt hat und weil sie Hazara ist, also zu dieser Volksgruppe gehört, die die Taliban besonders bekämpft, ist sie gleich 3 Tage nach der Machtergreifung geflohen, hat während der Flucht aus dem Taxi, im Taxi, Maritzas Brief gelesen und dieser Brief hat ihr einen Halt gegeben. Und irgendwie hat ihr auch dieses Weiterschreiben-Projekt einen Halt gegeben. Sie hat mich wirklich 3 Tage nach ihrer Flucht, hat sie mich angeschrieben und meinte, du hast doch noch eine Frage gehabt zum Lektorat im 3. Absatz. Die letzten 3 Tage waren wirklich schlimm, aber was war noch mal deine Frage? Zuerst dachte ich so, das kann nicht wahr sein. Aber dann habe ich gemerkt, nein, das Weiterschreiben hat wirklich eine existenzielle Dimension. Weiter in dieser Identität angesprochen zu sein, ist lebenswichtig in diesem Moment.
Das war der erste Brief, den Sie, Frau Bodrožič, von ihr bekommen haben. Da hatte eben im Taxi Bartul schon ihren Brief wiederum gelesen bei dieser ersten Flucht, die aber nicht gelang. Sie ist dann erstmal wieder zurück nach Kabul. Musste zurück nach Kabul gehen. Sie vergleicht sich in diesem Brief mit einer Taube, der man die Flügel gestutzt hat. Warum berührt das anders, wenn man so etwas liest, als das, was man in den Nachrichten erfährt?
Ich finde das so ein gutes Beispiel, wie wir, wenn wir darauf schauen, sehen können, dass das nicht pathetisch ist. Das ist nämlich in dieser Art zu sprechen, ist in unserer Sphäre der Welt, sage ich mal, wo wir von Luxus und so weiter verwöhnt sind ja teilweise auch, oder das Kapital uns verschlingt auf eine unglaublich, ja, herausfordernde Weise. Doch etwas, was so ganz tief aus dem eigenen Sein kommt und sich der Auslöschung entgegenstellt. Und das ist, glaube ich, etwas, was dieses Projekt und diese Frauen uns erzählen können, dass diese Nachrichten, diese Abstrakta, ja, die auf uns zufließen in diesem katastrophischen Raum der Neuigkeiten, der uns in unserem Leben und in dieser Zeit immerzu umgrenzt, dass das einen Unterschied macht. Und dieses Sein im Eigentlichen, das bin ich, nicht das, was mir gesagt wird oder was die Gewalt von mir will, sondern ich bin dieser freie, florierende Raum. Ich bin der Mensch, der den Stift nimmt und der denkt. Und das hat Bartul mir in dieser ganzen Zeit gespiegelt. Und ich muss sagen, alles in mir verbeugt sich vor ihr. Das ist so unglaublich, wie viel Kraft das auch in mein Leben hineingetragen hat.
Ich möchte Sie bitten, aus Ihrem Brief zu lesen, den Sie ihr danach geschrieben haben.
Liebe Bartul, langsam kommt schon der Winter. Es ist die 3. Jahreszeit, nachdem du in mein Leben gekommen bist. Ich halte mich geistig fest an diesem Wechsel, an der Arbeit von Licht und Schatten, an diesen vom Wetter gewendeten Chronologien, weil die Gewalt der äußeren Welt, die dir zusetzte, die dich aussetzte und die dich zur Flucht und wieder zurück nach Kabul gebracht hat, noch immer etwas ist, das ich unfassbar finde, und so verweigert sich mir die Sprache. Es ist schwer für mich zu ertragen, dich in einem je links ins Schlimmere gewendeten Leben zu wissen. Zugleich leuchtet mich deine Kraft an, deine stille Genügsamkeit, dein genauer Blick und dein Wille, durch all das hindurchzugehen. Auf der Erde ist das Licht, das keinem Gegenpol entspringt, in den Handlungen anderer Menschen anwesend, ein Funke, immerwährend. Seitdem wir zusammengebracht wurden, kommt immer wieder der Gedanke in mir auf, dass wir in einer Welt leben, die uns gemeinsam ausmalt, ein Gemälde wird, von dem auch du sprichst, selbst in dieser Lage, in die du versetzt worden bist, als du im Taxi den schwärzesten Sommer deiner Zeit erlebt hast, auf dem Weg zu der Grenze, die wie jede Grenze das spiegelt, was die Menschen in sich tragen. Bartul, wie erträgst du diese Gewalt? Ich bin zutiefst bewegt davon, dass du selbst im äußersten Notfall, als du Kabul verlassen musstest, meinen Brief gelesen und wieder an Viktor Frankl gedacht hast, dass er zu mir und dann zu dir gesprochen hat und du wieder zu mir gesprochen hast. Ich konnte nicht wissen, dass dir seine Bücher bekannt sind, aber das überrascht mich nicht. Etwas in mir, dieser Funke, hat mich innerlich euch beide verbinden lassen. Dein brückenbauender Geist hat diese Verwandtschaft lange noch vor der Katastrophe ausfindig gemacht. Ob ich die Gewalt begreifen kann? Nein, irgendetwas in mir kann das nicht. Ich denke in diesem Zusammenhang auch an Viktor Frankl, liebe Bartul, an das, was er nach Auschwitz in seinen Texten immer wieder umkreist. Jene Einmaligkeit und Einzigartigkeit, wie er es sagt, die jeden einzelnen Menschen auszeichnet und jedem einzelnen Dasein erst Sinn verleiht, und das sowohl in Bezug auf ein Werk oder eine schöpferische Leistung, als auch in Bezug auf einen anderen Menschen und dessen Liebe zum Ausdruck kommt. Ich stoße dabei an eine innere Grenze, wenn ich diesen Gedanken auch auf jene anwende, die anderen all das wegnehmen, was sie zu diesem Sein führt. Doch auch hier lasse ich Frankl sprechen, der einmal notiert, die unmittelbare Wirkung des Seins, des Vorbildseins, ist immer eine größere als die der Sprache. Der Mensch ist, so Frankl, das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Ich danke dir, Bathol, dass ich teilnehmen darf an deinem Weg, an deinen hell leuchtenden Entscheidungen. Mit lieben Grüßen, Mariza.
Das war ein Auszug aus einem Brief, den die Schriftstellerin Mariza Bodrožić an die afghanische Autorin und Psychologin Bathol geschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, Frau Bodrožić, dass es durchaus schwierig war, an jemanden zu schreiben, die Sie so wenig kannten. Und Sie haben ja bereits in Ihrem ersten Brief Viktor Frankl, den österreichischen Neurologen und Psychiater, erwähnt. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Haben Sie einen Verdacht, dass Bathol ihn vielleicht kennen könnte?
Nein, das konnte ich nicht wissen. Aber irgendwie in unserem Austausch und natürlich auch durch die Information, dass sie sich mit Psychologie beschäftigt, dachte ich, selbst wenn sie ihn nicht kennt, wird ihr das etwas sagen. Und da habe ich annehmen können, dass sie das interessieren wird, dass sie in der Sprache diesen Weg zu gehen vermag, selbst wenn sie Viktor Frankl nicht gekannt hätte. Aber es stellte sich heraus, dass sie ihn gelesen hat und auch im weiteren Austausch in einer E-Mail auch gesagt hat, dass sie ihn auch weiterhin liest.
Und es zieht sich auch durch ihren Briefwechsel durch wie ein Motiv. Wir haben Bathol in ihrer Flüchtlingsunterkunft in Italien gebeten, aus ihrem zweiten Brief, ihrem bislang letzten Brief an Sie, Frau Bodrožić, einen Auszug zu lesen. Die Sprache ist Dari, ein persischer Dialekt. Frau Reichter, wollte ich Sie vorher noch fragen, wie war das mit der Kommunikation? Es mussten ja immer Übersetzerinnen und Übersetzer auch dabei sein.
Ja, also die Übersetzerin von Bathol, Sarah Rauchfuß, hat viele der informellen Gespräche auch übersetzt, aber Bathol spricht auch Englisch, also die nötigsten Informationen und auch sehr viel dazwischen noch sehr viel mehr haben Mariza Bathol und ich auf Englisch ausgetauscht.
Dann hören wir jetzt den Auszug aus dem Brief von Bathol.
Gubi Marika, namat ro vaqti khandam sa'at ha be saqf khira shodam be sidaye namauzun khishkhish simhaye barq.
Mariza, wie geht es dir? Ich las deinen Brief und habe dann stundenlang dagelegen und an die Decke gestarrt. Ich lauschte dem unregelmäßigen Knistern in den Stromkabeln, die leblos aus der Deckenleuchte über mir herausquellen, während kontinuierlich Sätze aus deinem Brief in meinen Gedanken vorüberzogen. Als ich gestern Morgen mit meinem Sohn losging, um Brot zu kaufen, hielt plötzlich ein Geländewagen der Taliban samt den weißen flatternden Fahnen, auf denen sie den Namen Gottes tanzen lassen, neben uns. Einer der Kämpfer sprang von dem Wagen hinunter. Inmitten des Herbstlaubes, das derzeit den harten Asphalt bedeckt, und inmitten der schneidenden Herbstluft, die einen kalten Winter ankündigte, wollten sie meinen Sohn zwingen, sich ihnen anzuschließen. Als sie nach meinem Sohn griffen, fielen die warmen Brotlaibe, deren duftender Dampf die Luft erfüllte und die er im Arm gehalten hatte, zu Boden. Wie das Lamm vor dem Wolf starrte er mich an. Aus seinem zitternden Blick schrie es vor Angst. Mutter! Und ich, mit meinem Kopf ohne Worte und Beinen, die drohten, unter mir nachzugeben, ich blickte bloß hoffnungslos den Soldaten an. Ich weiß nicht wie, Mariza, aber irgendwie schrie ich mir innerlich selbst zu. Wach auf, beweg dich, hier wird jede Sekunde teuer bezahlt, du darfst nicht eine davon aus der Hand geben. Und mit einem Mal ergriff ich fest den anderen Arm meines Sohnes und zog ihn zu mir. Es war, als würde ich ganz alleine die Schwere und Entsetzlichkeit gewaltiger Meeresfluten auf mich ziehen. Mein Sohn war wieder an meiner Seite. Mit der anderen Hand gestikulierte ich in Richtung des Soldaten. »Nein«, rief ich, »nicht jetzt!« Der Soldat war überrascht. Er trug ein um den Kopf gewickeltes Tuch. Seine Augen waren mit schwarzblauer Schminke umrandet. Wortlos wechselte er sein Gewehr von der einen in die andere Hand. Bevor er weitere Schlüsse ziehen konnte, sagte ich ihm, »Der Vater des Jungen ist krank. Wir müssen ihn gemeinsam zum Arzt bringen, aber seien Sie ganz ohne Sorge. Sobald der Vater dort ist, bringe ich Ihnen meinen Sohn persönlich vorbei. Ich übergebe ihnen meinen Sohn, damit er sich auf den Weg Gottes begibt. Ich gebe ihnen mein Wort. Ich bringe ihnen meinen Sohn. Ich sah dem Taliban-Kämpfer fest in die Augen. Ohne etwas zu sagen, ging dieser zum Geländewagen zurück. Mit dem Kopf bedeutete er mir, dass er warten würde. Maritza. Erst als sich der Geländewagen entfernte und an der nächsten Kreuzung verschwand, wurde mir bewusst, dass sie meinen Sohn nicht mitnehmen würden. Und ich brach zusammen. Meine Knie konnten die Last der Angst, die mich plötzlich überströmt hatte, nicht mehr tragen. Sie wollten so viel Unterdrückung und Leid nicht länger dulden. Mein Sohn beugte sich über mich und weinte ganz leise.
Marika, man az ruj in tacht buland shodam.
Maritza, ich habe das Bett verlassen. Ich habe den letzten Satz deines Briefes noch einmal gelesen. Es war das Zitat von Frankl. Der Mensch ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Und ich entscheide, stärker als alle Gegenkräfte, dass ich aufstehen werde von diesem Bett. Und so werde ich auch diesen Ort verlassen können. Das Land, meine ganze Vergangenheit. Ich muss alles, was ich besitze und alles, was ich aufgebaut habe, zurücklassen. Und mich, bepackt mit einer müden Seele und Angst vor einer Zukunft, in der für mich noch alles im Dunkeln liegt, weiterschleppen. Ich muss weiter, 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 bis ich zu einem Ort gelange, an dem ich diesem Nichtsein, diesem Nicht-Gewesen-Sein wieder ein Werden, eine Lebendigkeit verleihen, es mit den Worten Frankls mit Sinn verbinden kann, wo ich grünen, wachsen und wurzeln kann und das alles nicht allein, sondern mit allen meinen Kindern. Meine ganze Zukunft lang und mit jedem neuen Morgen werde ich wachsen. Ich werde ein großer Baum sein mit starken Wurzeln, die Erde durchziehen, sodass weder Sturm noch Flut ihn erschüttern können. Danke, Maritza, dass du mir diesen Brief rechtzeitig geschickt hast. Er ist für mich zu einem Lichtfenster geworden, in dem ich mein Gesicht, wie die großen Blüten der Sonnenblumen, dem Sonnenschein zuwenden kann. Wirklich, Maritza, wünsche dir etwas für mich. Wünsche mir die Kraft, weiterzumachen. Wünsche mir, nicht müde zu werden. Dass ich den Mut nicht verliere. Dass ich weitergehe. Weiter, weiter, weiter. Bete für mich, Maritza.
Batul.
Kabul.
Das war der erschütternde Auszug aus dem bislang letzten Brief der afghanischen Autorin Batul kurz vor ihrer Flucht aus Kabul, übersetzt von Sarah Rauchfuß. Frau Bodrucic, Batul schreibt, dass ihre Briefe an Sie zu einem Lichtfenster geworden seien und dass das Nachdenken über Viktor Frankl Sie zum Aufbruch, zur Flucht bewegt habe. Was bedeutet das für Sie?
Ich muss wirklich durchatmen. Es ist ein so unglaublicher seelischer, menschlicher Vorgang von einer solchen Tiefe, die, ja, ich versuche es von einer anderen Seite. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Wie schreibe ich ihr? Welche Sprache kann ich finden? Und irgendwann habe ich mich entschieden, es so zu machen, wie ich es immer mache, dass ich nicht die Vorstellung entwickle, ich muss zu ihr in dieser von anderen gewaltvoll hergestellten Situation sprechen, sondern von ihr zu mir und umgekehrt. Also, dass ich ganz tief auch in mich selbst gereist bin und einfach zuwarten musste für diesen Moment, um diese Sprache überhaupt zu finden. Und es entzieht sich der Sprache und bringt mich wirklich ins Stottern, was sie da sagt. Denn es ist von einer solchen Tragweite und Bewegtheit und auch, dass sie in dieser Situation, wo sie ja nicht von Sprache verlassen ist, also das ist ja das Interessante, sie ist ja zu dieser unglaublichen Sprache fähig, die zu uns allen spricht, stößt sie mich aber mit ihrem letzten Satz ins Nichts, nicht? Was heißt das eigentlich? Bete für mich. Und dieses, vielleicht ist es einfach wirklich miteinander zu sein, mit und ohne Sprache. Und das hat dieser Austausch gemacht und mein Glück und ich muss auch sagen, so eine ganz tiefe, überpersonale Liebe dafür, dass sie es geschafft hat, mit ihrer Familie nach Italien zu kommen, ist so unbeschreiblich schön. Es ist ein Geschenk für mich und auch für mein Leben und ich denke für alle, die diese Geschichte hören, denn es ist auch eine Geschichte, das kennen wir aus historisch brisanten Situationen, die für andere auch erzählt, die anderen, alle, die sie stimmlos geblieben sind, die ihre Kinder verloren haben, alle, die das nicht tun konnten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte.
weil mir auch dieser Brief von Batul, aber auch die Verbindung, die Maritza und Batul miteinander eingegangen sind, mir auch die Sprache verschlägt. Es gibt einen Satz in Maritza Vodočić Brief, der heißt, hier ist dort und dort ist hier, hier dort ist unser aller Ort geworden. Das ist das, was, glaube ich, dieser Briefwechsel oder alle diese Briefwechsel zeigen. Wir mögen hier in Sicherheit sein, aber wenn wir genau hinspüren und wenn wir Mensch sind, dann gibt es nur diesen einen Ort, in dem wir alle zusammen leben müssen. Und das zeigt, glaube ich, dieser Briefwechsel und diese Verbindung zwischen den Autorinnen sehr schön, was passieren kann, wenn man sich darauf einlässt.
Wir haben ein Gespräch mit Batul vorab aufgenommen in ihrer Flüchtlingsunterkunft in Italien, hat sie uns die Antworten auf ihr Smartphone eingesprochen. Frau Batul, der Briefwechsel erfolgte zu einer Zeit, als Sie noch in Kabul waren. Gerade Ihr letzter Brief schildert auf erschütternde Weise die Gefahr, in der Sie und Ihre Kinder sich dort befanden. Was hat dieser Briefwechsel in dieser Situation für Sie bedeutet?
Der Briefwechsel mit Maritza fand zu einer Zeit statt, die mir psychisch sehr zugesetzt hat. Es gab ja wirklich keinen Ausweg mehr. Manchmal war der Druck unerträglich und ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte. Angesichts der schlimmen Zustände im Land war ich als Psychologin mit unzähligen seelischen Zusammenbrüchen konfrontiert. Als Professorin an der Universität und Therapeutin wurde ich sofort entlassen. Alle meine Aktivitäten wurden durch den Geheimdienst der Taliban beobachtet. Trotzdem habe ich meine ganze Energie meinen Klienten gewidmet. Sie riefen mich verzweifelt an und ich hörte ihnen zu. Den Frauen und Mädchen, die durch die Rückkehr der Taliban so viel verloren hatten. Ich habe mir also ein Drehbuch geschrieben, ein Drehbuch des Starkseins. Meine Rolle darin war die einer vollkommenen Psychologin, die weise ist und mit all den Gefühlen und der Aufregung umgehen kann. Ich war Therapeutin und Wegweiserin, aber innerlich war ich zerrüttet und am Boden zerstört. Ich selbst konnte ja niemandem mein Leid klagen. Maritza zu schreiben war für mich wie eine Selbstbehandlung. Therapeutisch gesehen eine Art Erzähltherapie. In Notsituationen haben mir die Briefe geholfen, weil ich beim Schreiben meine Wut in Tränen verwandeln konnte. Dadurch hat sich der innere Knoten etwas gelöst. Nach jedem Brief ging es mir ein paar Tage lang gut. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Die Vorstellung, an jemanden zu schreiben, der mich nicht kennt, hat das Schreiben leichter gemacht. Maritza und das ganze Team um sie herum, also Annika und ihre Kolleginnen, haben mir allerdings das Gefühl gegeben, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Sie kamen genau zur richtigen Zeit in mein Leben und haben den Druck gemindert, der auf mir lastete, und mich beruhigt. Und diese Ruhe konnte ich in den E-Mails, die ich an meine Patienten schrieb, und in den digitalen Sprechstunden weitergeben. So entstand eine Kettenreaktion. Das Team hat mir geholfen und ich konnte diese Hilfe an andere weitergeben. Wie ein Zahnrad, in dem ein Glied ins andere greift. Denn wenn es meinen Patienten gut ging, konnten diese auch ihre Familien und Freunde besser unterstützen.
Nach dem Vorfall mit Ihrem Sohn in der Bäckerei war klar, dass Sie das Land verlassen müssen. Wie gelang Ihnen und Ihrer Familie die Flucht?
Das war ein sehr schwerer Tag. Ich fühle, wie schon so eine Frage meine versehrte Seele und meinen Geist unterschwellig in Aufruhr versetzt. Ich sehe alles vor mir, als wäre es eben erst passiert. Eine Journalistin in Italien hat dabei geholfen, mir einen zuverlässigen und schnellen Fluchtweg zu verschaffen. Und ich beschloss, sofort zu gehen. Ich hatte nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie mir helfen wollte. Deswegen nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und folgte dieser Stimme, die mich so zuversichtlich nach Pakistan rief. Ich fuhr zur Grenze und war ganz durcheinander und verwirrt. Mein Geist war wie in einem Tunnel, in dem man nicht mal Raum zum Atmen hat. Nur ein Ziel. Ich muss so schnell wie möglich raus hier. Ich verbrachte 24 Stunden auf einer sehr schmalen Straße nahe der pakistanischen Grenze, auf der Hunderte von Menschen unterwegs waren. Die Situation war so bedrückend, dass selbst nachts das Atmen noch schwer fiel. Es war ein schwerer Tag.
Sie sind in Afghanistan eine bekannte Schriftstellerin gewesen, was man auch an der wunderbaren Sprache ihrer Briefe merkt. Welche Rolle spielt für Sie das Schreiben?
Zum Stift zu greifen ist die letzte Zuflucht vor dem Leid, die ich habe. Wenn meine Psyche auf keinem anderen Weg eine Entlastung findet, wenn auch das Sprechen nicht mehr hilft, dann flüchte ich mich ins Schreiben. Hier kann meine Psyche aufbegehren, sich freuen oder trauern. Mit dem Stift in der Hand werde ich wieder Herrin über das, was in mir vorgeht, und er ordnet meine zerfaserten Gedanken.
Das war ein Gespräch mit der afghanischen Autorin und Psychologin Batul, die aus Afghanistan geflohen ist und in Italien in einer Flüchtlingsunterkunft lebt. Und wir haben es vorab aufgenommen. Sie ist eine von drei afghanischen Autorinnen, die einen Briefwechsel mit drei deutschen Autorinnen im Rahmen des Projekts Untold – Weiterschreiben Afghanistan begonnen haben. Mariza Bodrožić ist ihre Briefpartnerin in Deutschland. Schreiben, schreibt Batul, sei die letzte Zuflucht vor dem Leid. Ich nehme an, das können Sie nachvollziehen als Schriftstellerin?
Das kann ich nachvollziehen. Gleichwohl habe ich nicht diese Situation der Ausgesetztheit als Sie. Es ist doch immer bei mir eine nachträgliche Referenz, nicht? Also eigentlich das Bearbeiten eines Prozesses oder einer Erfahrung, die erst dann Sprache werden kann, wenn das Leid überwunden ist. Und das sind vielleicht Situationen, die zueinander sprechen, aber den Impuls von ihr verstehe ich sehr, sehr gut, ja.
Annika Reich ist die Leiterin des Projekts Weiterschreiben jetzt. Eines der anderen Tandems, also der Briefpartnerinnen-Tandems, ist zum einen die in der Schweiz lebende und ursprünglich aus Ungarn stammende Autorin Ilma Rakusa und die junge Schriftstellerin Mariam Majube. Sie hat Rechtswissenschaften studiert und bis zur Machtergreifung der Taliban in der Bildungsarbeit für Frauen und Mädchen gearbeitet. Und sie ist noch in Afghanistan. Haben Sie mit ihr Kontakt? Ist das möglich?
Ja, ich habe mir gerade gestern wieder mit ihr E-Mails geschrieben. Das ist möglich. Ab und zu bricht dann der Kontakt ab. Das bereitet mir dann große Sorge, weil ich nicht weiß, was das bedeutet. Aber dann kommt immer wieder eine E-Mail, die beginnt mit dem Satz, wir hatten kein Internet in den letzten 5 Tagen. Aber ja, ich habe engen Kontakt mit Mariam Majube.
In ihrem Brief vom September 2021, da schreibt sie unter anderem von ihrer Angst und Panik und dem in sich selbst zurückziehen als Rettung, aber auch von Hoffnung. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt daraus.
Kabul, 24. September 2021. Liebe Frau Ilma, meine liebe Freundin, liebe Schriftstellerin. Seit Tagen ist mir keine Idee für eine Geschichte eingefallen. Und dieses ohne Idee sein quält mich sehr. Ich schrieb eine Geschichte, beendete sie, schickte sie zur Veröffentlichung und sie wurde veröffentlicht. Doch in der jetzigen Situation weiß ich nicht, wer sie lesen soll. Es quält mich, keine Leser zu haben und keine Schriftstellerin zu sein. Man kann eine Geschichte über den Krieg schreiben, aber wie kann man eine Geschichte im Krieg bzw. im Putsch schreiben? Liebe Frau Ilma, ich bin nicht das erste Mädchen, das in Krieg und Unsicherheit aufwächst, obwohl ich hoffe, das letzte zu sein. In Syrien, Myanmar, Irak, Mexiko, Palästina, Israel gibt es Mädchen wie mich. Auch sie haben Träume und wir alle sollten hoffen und weitermachen. Es erscheint mir ungerecht, dass der eine im Frieden geboren wird und der andere an einem Ort voller Unruhe. Aber der Weg, den wir vor uns sehen, die Art, wie wir diesen Weg einschlagen, liegt in unserer eigenen Hand. Auf individueller und kollektiver Ebene. Im Koran wird überliefert, dass Suleiman ein Mann war, der bequem und wohlhabend lebte und keinerlei Mangel und Bedürfnis in seinem Leben hatte. Aber er war auch ein Prophet und der Reichtum und Wohlstand waren eine Prüfung für ihn. Der Wohlstand bringt Vergessenheit und Versäumnis mit sich, sowie die Unruhe und der Krieg eine Art Egoismus mit sich bringen. im Kriegszustand und in kritischen Situationen denkt man an niemanden außer an sich selbst. Und wenn man sich doch einmal an die anderen erinnert, spürt man eine weitere Qual, nicht helfen zu können. Ein Mensch muss so erhaben sein, neben seinem eigenen Wohl oder Unwohl, sich um die Nöte und Bedürfnisse der anderen zu kümmern. So wie Moses sich um sein Volk kümmerte, das unter dem Pharao in Sklaverei lebte. Ich liebe Moses und sein Aufruhr ist für mich herrlich und lobenswert. Was, wenn es keinen Krieg und keinen Frieden gäbe? Befände sich die ganze Welt im Krieg, träumte niemand vom Frieden. Und wenn es überall Frieden gäbe, was für einen Traum hätten wir dann? Ich habe sie in den schwierigsten Tagen kennengelernt und diese Freundschaft ist für mich eine große Ehre und größtes Glück. Es ist so. Obwohl die Nacht eine Nacht ist, trägt sie auch Sterne in sich. Empfangen Sie meine Ehrlichkeit und Liebe. Herzlichst, Ihre Mariam.
Das war ein Auszug aus einem Brief der afghanischen Autorin Mariam Majoube an Ilma Rakusa, der im Rahmen eines Briefwechsels zwischen drei afghanischen und drei deutschsprachigen Autorinnen entstanden ist, und übersetzt hat ihn Ali Abdullahi. Frau Reich, ich bin ganz beeindruckt davon, was Mariam Majoube schreibt, nämlich es ist überhaupt kein Klagen. Im Gegenteil, es ist ein kluges Reflektieren über Krieg und Frieden. Sogar Hoffnung schwingt in diesem Brief mit. Wie ging es Ihnen?
Bin natürlich auch mit eigenen Klischeevorstellungen und Stereotypen konfrontiert worden. Was erwartet man, wenn man einen Brief von einer wirklich jungen Frau, Anfang 20, aus Kabul bekommt? Ich habe nur gemerkt, dass ich überrascht war. Und dann, was mir immer passiert, seitdem ich bei Weiterschreiben arbeite, ist, dass ich meine eigene Position dadurch ganz anders reflektieren kann und auch immer wieder an Punkte komme, die schmerzhaft sind, aber ungemein wichtig in meiner eigenen Entwicklung auch.
Wird es weitere Tandems geben?
Ja, wir bilden gerade drei neue Tandems und suchen nach einem Weg, wie wir die alten bestehenden irgendwie weiterführen können, weil sich das überhaupt nicht organisch und richtig anfühlt, dass das jetzt zu Ende sein soll. Aber wir werden definitiv drei neue Briefwechsel starten und auch neue Erzählungen aus Afghanistan von afghanischen Autorinnen veröffentlichen, die zum Teil in Afghanistan noch sind und zum Teil schon irgendwohin geflohen sind.
Frau Bortoschitsch, ich hatte den Eindruck, bei all den Briefen, auch das, was wir jetzt gehört haben und denen, die man nachlesen kann auf dem Literaturportal, dass die Autorinnen sich mit einer, und Sie ja, sind ja daran beteiligt, mit einer großen Offenheit austauschen. Hat Sie das überrascht?
Irgendwie nicht. Ich denke, dass diese Ausgesetztheit, die sich ja auch überträgt auf uns im deutschsprachigen Raum, nicht, dass die zu dieser Offenheit führt. Und das finde ich auch so das Bewegende an diesem ganzen Projekt, dass die Situation eine Offenheit herstellt, die vielleicht sonst nicht da wäre.
Was auffällt, ist die literarische Qualität der Briefe. Vielleicht auch nicht überraschend, weil es sich ja in allen Fällen um Autorinnen handelt, die sie diese Briefe geschrieben haben. Aber Frau Reich, nochmal zu den Übersetzungen. Da muss man ja doch sehr die Feinheiten auch beachten. Also die Übersetzerinnen und Übersetzer hatten da eine ganz wichtige Funktion in der Geschichte.
Ja, das ist überhaupt bei Weiterschreiben eine ganz, ganz wichtige Position. Die ÜbersetzerInnen, Ali Abdullahi, der Mariam Majoube und Ilma Rakusa hin und her übersetzt hat, also in beide Sprachen, ist selbst einer der bekanntesten iranischen Lyriker und Übersetzer, auch Herausgeber. Also da haben wir großes Glück gehabt, dass wir hier einen Sprachkünstler hatten, der diese Briefe übersetzt hat. Und der Briefwechsel zwischen Batul und Mariam Zabodrusic ist von einer ganz jungen Übersetzerin übersetzt worden, Sarah Rauchfuß, die wirklich eine Entdeckung ist. Also da haben wir auch eine neue, ich bin mir ziemlich sicher, angehende, brillante Übersetzerin gefunden. Und mit dem Briefwechsel von Freshta Ghani und Daniela Dröscher haben wir einen Briefwechsel, der zwischen dem Deutschen und dem Pashtu hin und her übersetzt wird und wurde. Und das ist relativ schwierig. Und da haben wir einen Wissenschaftler an der Humboldt-Universität, Lutz Rezrehak, gefunden, der auch ein wunderbarer Pashtu-Übersetzer ist. Und der in Afghanistan so eine Art Legende ist, dort als Professor Lutz bezeichnet wird. Mhm. Und mehrere Autorinnen erzählten mir, dass der dort immer auftaucht und dann auf den Lesungen ist und aus der hintersten Reihe dann in lupenreinem Paschtu seine Wortmeldung gibt. Und alle drehen sich um und können es nicht fassen, dass da ein Deutscher steht.
Frau Bodosic, Sie sind im Alter von 10 Jahren von Dalmatien nach Deutschland gekommen und haben also selbst erfahren, wie es ist, Fuß fassen zu müssen in einem fremden Land. Konnten Sie sich deshalb vielleicht auch besonders gut einfühlen in die Situation von Batul oder auch von Fresh Dagani zum Beispiel, einer der drei afghanischen Autorinnen, die jetzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Tadschikistan ist?
Das kann sein. Interessanterweise habe ich selbst gar nicht den Gedanken gefasst, aber weil es so normal für mich ist. Aber als ich den Brief von Batul gelesen habe, der jetzt auch eingespielt wurde, wo sie sagt, sie wird neu beginnen, alles loslassen, neu beginnen. Und da hatte sich bei mir etwas so diese Urkraft des Beginnens so wieder gezeigt und etwas, das mein Leben und mein Schreiben ganz tief prägt und mich immer wieder auch innerlich neu auf den Weg bringt. Das ist das, ich kenne diese Wege, ich weiß, was man alles loslassen muss, dass man keine Zeit für Melancholien oder Sentimentalitäten hat. Es geht wirklich immer um alles. Und vielleicht ist das auch mein Zugang zur Sprache. Nichts kann so pathetisch sein, wie das Leben ernsthaft ist. Und aus diesem Ernst heraus schreibe ich und aus diesem Ernst heraus haben diese Autorinnen auch geschrieben und das uns gezeigt, wie das, was der Höhenflug in der Sprache ist, eigentlich ganz tiefe und oft sehr grausame Erde ist. Dieses auf der Erde sein, hinausgestoßen zu sein aus diesem Normalen, was wir so im Fluidum der normalen Zeit sehen. Also es ist nicht nur ein Verlust, den diese Autorinnen haben von Umgebung, von Beziehung, von Familie. Es ist auch ein Herausgestoßensein aus der Zeit, aus den Chronologien der Zeit. Und das ist eine so starke metaphysische Erschütterung, das kann man, glaube ich, wirklich nur nachvollziehen, wenn man auch die Zeit und nicht nur die Menschen verloren hat.
Frau Reich, die Briefe waren der Auftakt. Jetzt gibt es auch literarische Texte, 3 Erzählungen der 3 afghanischen Autorinnen. Hatten denn die 3 vor der Machtübernahme, als der Briefwechsel ja bereits begann, durch die Taliban auch die Möglichkeit, in Afghanistan zu veröffentlichen?
Ja, kaum. Also darum hat sich eben Untold Afghanistan gekümmert, dass die Texte dann ins Englische übersetzt worden sind und jetzt auch in einer Anthologie, einer englischen Anthologie erscheinen konnten. Aber die Veröffentlichungen in Afghanistan waren immer schon schwierig. Fresh Dagani zum Beispiel erzählt, dass es nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene schwierig ist, etwas als Frau zu veröffentlichen, sondern auch familiär. Sie ist die Tochter eines radikalen Mullahs und ihre Familie hat ihr ein Schreibverbot gegeben. Die Mutter hat sie dann doch in die Schule gegeben. Die Mutter ist eine große Unterstützerin, aber als sie dann ihre erste Erzählung im Rahmen von Untold veröffentlicht hat, hat auch die Mutter gesagt, jetzt lass es mal lieber sein. Also es gibt ganz unterschiedliche Hemmnisse und Widerstände, die diese Autorinnen überwinden müssen. Aber alle, mit denen wir zu tun haben, haben diese Hindernisse überwunden und haben ihre Geschichten erzählt.
Es sind ganz andere Themen natürlich, die in diesen Geschichten vorkommen. In einer Erzählung geht es um einen Schuldirektor, der Angst hat, auf dem Weg nach Hause durch das Attentat eines Selbstmordattentäters zu Tode zu kommen. Oder von einer Frau, die verachtet wird, weil auch ihr 8. Kind wieder nur ein Mädchen ist. Die 8. Tochter heißt diese Erzählung von Fresh Dagani. Sie haben gerade schon darauf Bezug genommen, Frau Reich. Und die Briefpartnerin ist übrigens Daniela Dröscher, deren neuer Roman »Die Lügen meiner Mutter« in diesem Frühjahr erscheint. Fresh Dagani ist 2021 nach Tadschikistan geflohen. Sie hat Rechts- und Politikwissenschaften studiert und arbeitete als Autorin und Journalistin. Hier ist eine Passage aus dem Ende der Erzählung nach der Entlassung dieser Frau aus dem Krankenhaus, weil sie eine Frühgeburt erlitten hat.
Wir erreichen das Haus. In der Straße sind Schellentrommeln und Lieder zu hören. Es scheint, als ob der Nachbar seinen Sohn verheiratet. Nein, nein, die Stimmen kommen aus unserem Haus. Ich freue mich, weil mein Schwager wahrscheinlich geheiratet hat. Nun wird mich zu Hause wohl niemand mehr so hart beschimpfen, weil ich schon wieder eine Tochter zur Welt gebracht habe. Als ich im Hof ankomme, springt mir Marwa, meine kleine Tochter, in die Arme. Ihr Gesicht ist verschmutzt. Ich nehme sie an meine Brust und wische ihr mit einer Ecke meines Schleiertuchs Gesicht und Nase sauber. Ich frage sie, Marwa, Was ist los im Haus? Mit ihrer schönen, kräftigen Stimme sagt sie, »Ich weiß nicht, Mama, alle haben schöne Kleidung angezogen. Mir haben sie diese gelbe Hose hier gebracht.« Ich frage mich, was da vor sich gehen mag. Als ich ins Haus komme, bewerfen mich Frauen mit Konfekt und kandierten Nüssen. Ich denke nicht, dass jemand so willkommen geheißen wird, weil er eine Tochter auf die Welt gebracht hat. Sie sagen zu mir, alle gratulieren uns. Ich muss lächeln und bedanke mich, weil ich mit allen anderen willkommen geheißen werde. Da sagt eine Frau zu meiner linken Seite, ich sehe zum ersten Mal, dass eine Frau sich freut, wenn ihr Gatte sich eine zweite Frau genommen hat. Ihre Worte treffen mich so, als hätte jemand kochendes Wasser über meinen Kopf gegossen. Meine Beine werden schwach. Mir schnürt es die Kehle zu. Meine Augen sind ganz trocken. Ich kann nicht einmal weinen. Ich setze mich mitten im Zimmer auf den Boden. Mein Kind fällt mir aus den Armen. Eine Frau, die daneben sitzt, fängt es schnell auf. Das Geschrei meiner Tochter frisst sich in mein Hirn. Ich hasse sie so sehr, dass ich sie nie mehr sehen möchte. Ich bin ganz still, aber meine Nerven sind am Ende. Der Lärm der Frauen ringsum wird immer lauter. Haben sie sich etwa alle um mich herum versammelt? Ich bin noch immer in meiner eigenen Welt versunken. Da kommt Maiwand, mein Mann, ins Zimmer. Wie eine verrückt gewordene Löwin springe ich auf ihn zu und spucke ihm aus tiefstem Rachen ins Gesicht. Maiwand wird deshalb sehr zornig und gibt mir in seiner arroganten Art eine deftige Ohrfeige. Ich stürze quer durchs Zimmer. Maiwand verlässt den Raum. Tante Nargis, die Schwester meines Vaters, schickt mich mit ihrer Tochter Palwascha weg, damit sie mir ein Glas Milch gibt, weil ich doch vor kurzem erst entbunden habe. Mit viel Mühe hilft sie mir auf die Beine. Ich gehe mit Palwascha in die Küche. Überall steht schmutziges Geschirr herum. Es herrscht Chaos. Palwascha stellt die Milch auf den Gasherd und rennt wegen irgendetwas schnell wieder hinaus. Die Lieder aus dem Zimmer stampfen sich ihren Weg in mein Hirn. Ich bin mit meinen Nerven nun endgültig am Ende. Die Milch auf dem Herd beginnt zu brodeln. Ich gehe hin und schütte mir die ganze Kanne heiße Milch über den Kopf. Sie läuft über meinen Kopf. Ich habe mich verbrannt und stürze zu Boden. Einige Frauen kommen in die Küche. Eine von ihnen rennt herbei und hilft mir auf. Mit einem schweren Seufzer sagt sie, »Die Arme, man hat dir eine Nebenfrau angeschleppt.« Eine andere mit besonders lauter Stimme sagt, »Das Glück hat sie verlassen. Das ist nun schon die achte Tochter, die sie zur Welt gebracht hat.«
Die achte Tochter heißt eine Erzählung von Fresh Dagani. Das war der Schluss dieser Erzählung, übersetzt aus dem Paschtu von Lutz Rehak. Fresh Dagani thematisiert in ihren Briefen auch, dass das Schreiben von Prosa oder Lyrik in Afghanistan als Verbrechen angesehen wird. Was macht schreibende Frauen, Frau Bodrojic, eigentlich so gefährlich, nicht nur in einem Land wie Afghanistan?
Ja, das ist natürlich die Tiefe des Bewusstseins, das Sehen. Wir haben ja auch in dieser Geschichte gehört, wie genau diese Schriftstellerin das erzählt. Das mich übrigens auch daran erinnert, dass meine Eltern mir auch verboten hatten zu studieren, nicht? Also dieses Gefühl von, sie darf nicht schlauer werden als wir. Sie darf nicht mehr wissen. Wir werden ihr das zeigen, was Leben ist. Und schreibende Frauen, das haben wir gehört, erzählen das Leben. Sie haben einen anderen Blick, ein Blick, der synästhetisch ist, der das eigene Empfinden in sich bündeln kann, aber eben auch schaut, wie ist eigentlich die Welt, in der ich lebe. Und das ist natürlich für alle eine Herausforderung, denn das, was diese schreibende Frau erzählt, müssen auch die anderen dann sehen. Wenn es veröffentlicht ist, ist es ein Auftrag zum tieferen Sehen.
Batul, Ihre Briefpartnerin in diesem Briefwechsel, hat ebenfalls eine Erzählung geschrieben, die veröffentlicht ist auf dem Literaturportal weiterschreiben.de. Und da geht es um einen Mann, der nach Jahren im Gefängnis erfahren muss, dass seine Frau inzwischen seinen besten Freund geheiratet hat und er selbst für tot gehalten wird und als Märtyrer gilt. Und da er weiß, dass seine Frau allwöchentlich zum Friedhof der Märtyrer kommt, geht er an dem betreffenden Tag dorthin und beobachtet sie und seine geliebte Tochter.
Er hatte bereits einige Stunden unter der Trauerweide gelegen, die kleine Tasche unter seinem Kopf. Die gebogenen Zweige verhängten ihm die Sicht. Er war lange umhergelaufen, bis er diesen Baum gefunden hatte. In aller Frühe hatte er am Morgen das Haus verlassen und war hierher gekommen. Das Wärterhäuschen war noch geschlossen gewesen. So hatte er sich eigenständig auf die Suche nach der Ruhestätte für die anonymen Märtyrer machen müssen. Dort war er hin und her gelaufen, hatte sein Grab aber nicht finden können. Also wartete er, bis das Büro geöffnet wurde. Als der Wärter kam, nannte er ihm seinen Namen und den seiner Familie. Wir wollten diesem Suleiman damals einen Platz in dem Abschnitt für die Märtyrer geben. Aber seine Tochter hat das abgelehnt. Sie bestand darauf, ihn auf die Liste der Vermissten zu setzen. Deswegen gibt es hier keinen Grabstein für ihn. Die Tochter kommt jeden Donnerstag hierher, allein oder gemeinsam mit ihrer Mutter. Sie kommen erst hier in diesen Abschnitt und gehen dann weiter, um andere Verstorbene zu besuchen. Die Tochter kommt auch hier ins Büro. Dann fragt sie, ob sich jemand nach ihrem Vater erkundigt hat. Jedes Mal fragt sie das. Klar, nicht wenigen Familien lässt das keine Ruhe. Von manchen Kämpfern gibt es schon seit Jahren keine Nachrichten. Da nehmen wir manchmal irgendwelche Knochen, die von den Kriegsplätzen hierher gebracht werden, und übergeben sie den Familien, damit sie zur Ruhe kommen können. Suleimans Hände waren eiskalt. Er schnappte nach Luft. Er schlug die Augen nieder und bedankte sich bei dem Mann. Suleiman hielt seine Knie umschlungen und hatte sein Kinn darauf abgestützt. Eine kühle Brise spielte in den gebeugten Weidenzweigen. Die Sonne war aufgegangen und hatte die morgendlichen Schatten auf den Gräbern verschwinden lassen. Der Geruch feuchter Erde und verbrennender Hermalkrautsamen lag in der Luft. Hier und da hörte man jemanden beten. Nach und nach füllte sich seine Umgebung mit Besuchern. Mit einem Mal erstarrte er auf seinem Platz. Er fühlte, wie sein Herz erst aussetzte und ihm dann bis zum Hals schlug. Er traute seinen Augen nicht. Da war sie, Aliya, Suleimans Aliya. Jetzt konnte er nicht mehr schlucken. Ungläubig kniff er die Augen zusammen. Dann sammelte er sich. Ein Mädchen von gleicher Statur war bei ihr. Sie hatte ein Tuch um ihren Kopf gelegt und ein Lächeln auf den Lippen. Schulter an Schulter gingen Mutter und Tochter. Sie sind es, sie müssen es sein. Aliya und Khorshid, Papas kleine Sonne. Er schob sich bis zum Baumstamm zurück und hob die Tasche vor das Gesicht, um nicht erkannt zu werden. Wie groß und erwachsen sie geworden war. Khorshid holte etwas aus ihrer Tasche hervor. Eine Schachtel Datteln. Unter dem grünen Kopftuch waren ihre Haare zu sehen. Scheu verteilte das Mädchen die Datteln als Votivgabe unter den Vorbeikommenden. Wie sehr sie der jungen Aliya ähnelte. Mit einem Mal hielt sie inne, als hätte jemand ihren Namen gerufen. Ein Mann mit einem kleinen Jungen näherte sich den beiden. Aliya nahm dem Mann den kleinen Jungen aus dem Arm. Suleiman hätte sich am liebsten die Augen aus den Höhlen gerissen. Das war Zerkam. Er war gealtert. Ein richtiger Mann geworden, wie er selbst sagen würde. Sein Haar war weiß geworden. Suleiman keuchte. Etwas drückte ihm den Brustkorb zu. Aliya folgte dem Mann. Auch Khorshid ging weiter. Suleiman wurde schwarz vor Augen. Und er sank nach und nach in sich zusammen. Er vergrub sein Gesicht in dem weichen Boden unter der Weide und wimmerte und schluchzte und krallte seine Hände in die Erde. Könnte er doch jetzt zu atmen und sein Herz zu schlagen aufhören? Wie gerne hätte er aus vollem Herzen geschrien, doch der Schrei blieb ihm in der Kehle stecken. Nur Tränen rannen ihm stumm über das glattrasierte Gesicht und die furchigen Wangen.
Khorshid heißt die Erzählung der afghanischen Autorin Batul, die komplette Erzählung, wie auch die Briefe, die im Rahmen des Projekts Untold, Write Afghanistan entstanden sind, kann man jetzt nachlesen auf dem Literaturportal Weiterschreiben jetzt. Frau Bodrosic, die Arbeit der Vögel, Seelenstenogramme heißt ihr neues Buch, das im März erschienen ist. Darin geht es um Flucht und Widerstand, um die Flucht unter anderem von Walter Benjamin 1940 vor den Deutschen über die Pyrenäen. Das passt ja im Grunde zum Briefwechsel mit Batul, weil auch andere Intellektuelle werden ja beschrieben in diesem Buch, die der Gewalt des 20. Jahrhunderts ausgesetzt waren. Welche Parallelen sehen Sie dazu heute?
Ja, das ist ja auch das ganze Thema, an dem ich jetzt 6 Jahre gearbeitet habe. Deswegen ist dieser Briefwechsel auch die Fortsetzung ein bisschen auch dieses Buches. Es ist alles miteinander verquickt. Das 20. Jahrhundert spricht zu uns in diesen vielen Fluchten und unglaublichen Leiterfahrungen. Und wir können aus dem 20. Jahrhundert und ich denke auch müssen auch alles nochmal neu lernen, weil wir so in eine Gemütlichkeit des Geistes gekommen sind und das Ganze in eine Vergangenheit verortet haben, die scheinbar nur im Repetitiven mit uns etwas zu tun haben soll. Das ist aber nicht der Fall. Die Schicksale all dieser Menschen, die ich beschreibe, sind auch die Schicksale der heutigen Menschen, die auf der Flucht sind. Und ich denke, die Grenzen, die wir in unserer Vorstellung haben, sind auch in uns selbst. Ja? Das heißt, es hängt wirklich davon ab, was wir für den Einzelnen tun können. Und manchmal, wenn die Situation gefährlich ist, ist auch ein Lächeln eine Handlung. So albern sich das anhören muss für jemanden, der das nicht kennt. Aber so ist es. Und diese Verquickung aus den verschiedenen Zeiten versuche ich zu erzählen, was das mit uns macht, wie die Verfasstheit der Vergangenheit immer auch eine ist, die zu uns in die Gegenwart hineinspricht. Und das ist auf den Einzelnen sehr wohl ankommt und dies zum Glück keine Floskel ist.
Frau Reich, gut, dass es auch Projekte des Austausches gibt, wie das Literaturportal weiterschreiben.jetzt, das es jetzt seit 5 Jahren gibt. Das ist sicherlich auch so eine Möglichkeit, uns aus der Gemütlichkeit des Geistes, von der Frau Bordocic gerade erzählt hat, zu holen, oder?
Ja, es geht wirklich darum, sich die Welt nicht schön zu reden, sich, wie Marica Bordocic gerade gesagt hat, nicht einzurichten in dieser ständig sich wiederholenden Selbstbetäubung, sondern sehr genau zu schauen, wo und wie die Welt gerade funktioniert und trotzdem sich ohne jegliche Naivität für einen sehr nachhaltigen Optimismus zu entscheiden.
Annika Reich von der Initiative Untold, Weiterschreiben Afghanistan, war bei uns im Studio, sowie die Schriftstellerin Marica Bordocic. Die Briefe und Texte lassen sich nachlesen auf dem Literaturportal Weiterschreiben jetzt. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Am Mikrofon war Dorothea Westphal.